Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist Professor Dr. Veit Etzold. Er ist mehrfacher Bestsellerautor und Professor für Marketing an der Hochschule Aalen. Wir sprechen heute über sein neuestes Buch Die Filiale und über die Grundlagen guten Storytellings in der Belletristik und im Marketing. Ja, lieber Veit, herzlich willkommen heute beim Business Talk am Kudamm. Ich freue mich sehr, dass du bei uns bist.
Chrissy, ich freue mich auch. Dankeschön.
Und wir haben was ganz Tolles. Dein neuestes Buch, Die Filiale, ist im September auf den Markt gekommen und ist direkt mal in der Bestsellerliste gelandet. Da sage ich an der Stelle herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Zum Bestseller Nummer Platz 12. Wahnsinn.
Platz 12, genau.
Wie real ist denn deine Geschichte und hast du dich da an wahren Begebenheiten orientiert?
Ich habe ja einige Zeit in einer Bank gearbeitet, also Dresdner Bank, Allianz, dann war ich bei Boston Consulting Group Berater auch für Banken, Finanzdienstleistungen. Und insofern ist da schon einiges real. Und wenn du dir zum Beispiel mal die Geschichte mit Wirecard und Ähnliches anschaust, was da gelaufen ist, das war ja teilweise, das waren ja Dinge, wo man dachte, dass das kann sich ein Thriller-Autor nicht ausgedacht haben. Von daher ist es vielleicht gar nicht mal so real, wie die Realität sein kann. Aber all das, was dort gesagt und gezeigt wird, ist vielleicht nicht so passiert, aber es ist hundertprozentig möglich und passiert vielleicht auch gerade irgendwo.
Solche Geschichten regen bestimmt an zum Spielen. Sag mal, du bist ja aber eigentlich eher so für die recht blutrünstigen Thriller bekannt. Und da würde mich mal interessieren, wie kamst du denn auf die Idee, dein neuestes Buch in der Finanzbranche spielen zu lassen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin ja damals, habe ich mit der Clara Vidalis-Reihe angefangen, Final Cut, das war so der Opener. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich auch meine Frau, also meine jetzige Frau, heißt meine jetzige, also meine Frau Saskia kennengelernt, interessanterweise bei einer Obduktion, weil ich mit ihrem Chef Michael Zokos, der ja auch als Thriller-Autor bekannt ist, ein Buch über spektakuläre Todesfälle geschrieben habe, den Tod auf der Spur. Da habe ich sie tatsächlich dann recherchiert und da eine Obduktion mir angeschaut und sie am Obduktionstisch tatsächlich das erste Mal getroffen. Da gab es sogar in der Bild-Zeitung dann einen Artikel drüber. Berlins gruseligste Hochzeit, als wir dann geheiratet haben. Klingt auch so, als ob das nicht wahr sein könnte, ist aber wahr. So, das hat auch viel Spaß gemacht. Wir hatten damals gesagt, wir wollen so eine Reihe machen, die ähnlich fies und brutal und extrem ist wie die amerikanischen Thriller, aber mit deutschem Setting. Und das gab es in Deutschland zu der Zeit 2012 noch nicht. Jetzt ist das Problem, aber ich bin ja kein Jäger von Serienmördern, ich bin auch kein Rechtsmediziner. Ich bin also von der Absenderkompetenz, von dem, was ich über das Thema weiß, bin ich immer von anderen abhängig und kann nur das replizieren, was ich von denen höre. Was die Wirtschaftswelt angeht, da bin ich ja auch als Berater unterwegs, berate Firmen zu Strategie und Storytelling und helfe Vorständen, da auch eine gute Townhall-Speech und sowas zu machen. Und da weiß ich natürlich schon, was gerade in dieser Branche passiert und kann da auch aus eigener Erfahrung sprechen. Das ist natürlich wieder etwas glaubwürdiger und wir wollten auch mal ausprobieren, muss es denn immer blutig sein oder reicht es, wenn es spannend ist? Und viele Fans haben gesagt, Mensch, das ist ja überhaupt nicht so blutig. Gut, es gibt einen Mord, bisschen Blut fließt auch, aber wenig. Und sagten dann, Mensch, ist ja aber toll, ist ja genauso spannend, aber weniger blutig. Und das Experiment ist also beglückt. Das heißt nicht, dass es keine Clara Vidalis-Thriller mehr gibt. Da gibt es auch demnächst einen. Das heißt aber auch nicht, was manche denken, der Etzold ist so pervers, der muss immer blutige Sachen schreiben. Das ist auch nicht der Fall. Also es geht auch spannend und unblutig. Das haben wir damit, denke ich, ganz gut hingekriegt.
Ja, ich denke, die Kombination und die Variation machen es dann auch aus. Sag mal, von Hause aus bist du ja promovierter Philosoph.
Ja,
Woher kommt denn deine Faszination für dieses feingeistige Mord und Totschlag?
Ja, also Medienwissenschaften, das ist ja Doktor der Philosophie, also im Großen und Ganzen. Ich habe früher mir schon oft Geschichten ausgedacht und auch, ich hatte auch mal Comics gezeichnet. Also ich kann auch so einigermaßen gut zeichnen und habe mich früher mal viel mehr für Filme interessiert und kam dann, glaube durch Tolkien, Herr der Ringe und Stephen King, kam ich dann aufs Bücherlesen. Ich fand Bücher früher als Kind immer irgendwie langweilig. Da habe ich gesehen, okay, geht auch anders. Astrid Lindgren fand ich auch toll, so Brüder Löwenherz. Und ich glaube, das war so in der Teenagerzeit. Da haben wir auch viel so Fantasy-Spiele gespielt und Heavy Metal gehört. Und irgendwie kam dann auch das Interesse, okay, was gibt es denn da so für Typen in real, die ganz extreme Sachen machen? Und dann landet man irgendwann auch bei Serienmördern. Und tatsächlich war es so, dass mein allererster Thriller, der ist 2010 erschienen, Das große Tier hieß der. Das war auch ein Finanzthriller mit ein bisschen Verschwörungstheorie. Und da wollte ich eigentlich einen zweiten Teil machen. Das wollte der damalige Verlag Kiepenheuer & Witsch aber nicht. Und dann war ich so sauer, dass ich dann einen ganz extremen Plot für einen ganz extremen blutigen Thriller geschrieben habe. Und das ist dann Final Cut, der erste Clara Vidale-Thriller geworden. Da war eine gewisse Wut auch drin. Da dachte, jetzt muss man was ganz Extremes, Fieses machen. Und das hat dann auch funktioniert. Von daher, ich glaube, es ist schon eine Faszination für das Extreme, aber es ist nicht das etwas, was ich, also das schreibe ich, aber ich bin jetzt nicht der, der sowas unbedingt erleben muss.
Es gibt ja das lebt nicht in dir.
Aber nee, das lebt überhaupt nicht in mir. Also das, ich habe auch noch nicht mit irgendwelchen solchen Leuten gesprochen oder ähnliches. Haben die meisten Thriller-Autoren aber nicht. Außer, glaube Thomas Harris, der Schweigen der Lämmer geschrieben hat, der hat ja dann mit den FBI-Leuten auch richtig zusammengearbeitet. Aber es war einfach mal eine, es war mal eine Sache, die ich mal machen wollte und das läuft auch weiterhin. Aber ich muss auch sagen, was ich auch von Experten, was ich von der Rechtsmedizin, von meiner Frau höre, die Realität ist immer noch schlimmer als die Fiktion, auch in diesen ganz extremen Dimensionen.
So das hast du das vorhin klingt. Sehr schön gesagt. Ne? Manchmal ist die Realität so brutal, dass man, wenn man sie selber schreiben würde, das fast in so ein Klischee reingeht.
Ja. Ne? Er sagt ja Mark Twain, was ist der Unterschied zwischen Fiktion und Realität? Fiktion muss Sinn ergeben. Das tut die Realität nicht, der ist das völlig egal. Das würde einem jeder Lektor sofort rausstreichen und sagen, sorry, das ist nicht real, was du da machst.
Veit, Schreiben ist ja so ein ganz kreativer Prozess. Ja. Ich glaube, du hast das eine oder andere schon angedeutet, aber woher nimmst du so die Ideen zu deinen neuesten Büchern?
Ja, bei der Filiale war es zum Beispiel so, wir hatten überlegt, okay, wir machen mal eine neue Reihe, wo ich diese ganze Finanz-Bank-Kompetenz mal reinbringen kann. Jetzt muss das aber auch leserinnen-lesertauglich sein. Das darf nicht zu kompliziert sein. Das ist auch klar, die Leute wollen da irgendwie einen schönen Abend haben, wenn sie das lesen und nicht ein Hauptseminar Finanzmathematik oder so. Und dann habe ich gedacht, okay, was ist denn so ein großer, was beschäftigt die Leute? Ja, Wohnungsnot, okay. Was kennt jeder? Jeder kennt eine Bank. Weiß jeder, wie es innen aussieht? Nein. Und dann haben wir gedacht, okay, eine Heldin, ganz normal, die ist Wertpapierberaterin, die wohnt in einem Haus, was der Bank gehört. Das vermietet die Bank und sagt, da könnt ihr für immer drin wohnen, so Mitarbeiterwohnung. Auf einmal ist die Bank in Schieflage und das ganze Areal soll an einen Investor verkauft werden. Der macht das alles platt und baut das Serverfarm hin. Das heißt, das Haus, in das die Frau und ihr Mann richtig viel Geld investiert haben, was ihnen aber nicht gehört, das kommt weg. Und das ganze Geld ist dann auch futsch, was sie da investiert haben, weil sie das nicht nachweisen können. So einen ähnlichen Fall hatten wir tatsächlich mal im Bekanntenkreis. Und aufgrund dieser Tatsache, dass die Laura Jacobs, die Heldin, ihr Haus verliert, fängt sie an zu recherchieren und wird da in einen Strudel reingezogen, wo sie besser nicht hätte reinkommen sollen. Aber sie macht das nicht, weil sie detektivisch sein will. Sie macht das eben aus dem Antrieb, ich will hier nicht raus, ich will hier nicht alles verlieren. Das ist dann die Motivation, dass eine normale Heldin von nebenan eben da reingezogen wird. Und dann hat man hier Wohnungsnot, dann hat man Banken, Schieflage und die Kompetenz, also oder das Wissen, was ich eben über Banken hatte. Und eine Heldin, die über sich selbst hinauswächst, das war so die erste Zutat. Und daraus entsteht dann ein Plot, der idealerweise auch so ist, dass die Leser das auch gerne zu Ende lesen.
Das haben Sie, den Beweis haben wir ja. Und gibt es schon ein neues Buch in der Pipeline?
Ja, es gibt einen Nachfolger davon, der erscheint im Frühjahr. Die Filiale ist ja immer der Ort, wo die Außenstellen. Und wer berichtet, wer steuert die Filialen? Die Zentrale. Und so heißt der auch. Also da ist Laura Jacobs dann delegiert in die Zentrale, weil sie am Ende, ich will jetzt gar nichts verraten, aber sie kommt natürlich lebend da raus aus dem ersten Teil, sonst gibt es ja auch keine Fortsetzung. Ist auch eigentlich ungewöhnlich, dass die Heldin gleich im ersten Band stirbt. Das wäre eine komische Reihe. Dann kommt sie da noch ganz anderen Dingen auf die Spur. Also das wird dieser ganze Komplott wird immer größer und die Schlinge zieht sich auch ein bisschen enger zusammen. Sie denkt immer, sie ist da jetzt rausgekommen, aber es gibt ein paar Interessensgruppen, die sie im ersten Band ausgetrickst hat, die Laura, aber die das natürlich nicht vergessen haben und nach wie vor aktiv sind.
Klingt auf jeden Fall sehr spannend. man kann ja sagen, du produzierst und veröffentlichst wie am Fließband, ja, und damit landest du auch wirklich sehr, sehr oft auf der Bestsellerliste. Ja. Und weißt du, wir sind ja hier so ganz unter uns, da könntest du mir doch mal dein Erfolgsgeheimnis verraten.
Ja, also ein Geheimnis ist sicherlich irgendwas schreiben, was, ja, wie soll man das sagen, was die Leute irgendwie auch umtreibt. Interessanterweise bei den Serienkillern ist es so, das lesen ganz viele Leute in Pflegeberufen. So komisch das klingt, habe ich jetzt aber rausgefunden, ist wirklich so. Also kann man sich auch fragen, ich habe eine Nachtschicht im Krankenhaus und das ist eh anstrengend und ein anstrengender Job. Und was mache ich dann in der Pause? Ich lese irgendein Buch über einen, der anderen die Köpfe abhackt. Ja, ist aber so. Ist wahrscheinlich eine Art Entspannung. Auch dieses Thema Banken ist sowas. Banken von außen gesehen und dann von innen ist vielleicht etwas, was Leute auch interessiert. Oder auch zum Beispiel, ich glaube, alles, was mit Psychologie zu tun hat, was mit Thriller zu tun hat. Wenn es zu geopolitisch wird, da habe ich auch mal ein paar Bücher geschrieben, Final Control und Todesstil. Das funktioniert nicht so gut, wenn das zu komplex wird. Das ist immer eine Sache, die nicht so geht. Also es ist schwierig. Eigentlich weiß keiner genau, was die Leute wollen. Die wollen natürlich einen sympathischen Held und eine sympathische Heldin. Und sie wollen, dass diese Heldin natürlich richtig viel Stress hat und am Ende damit über sich selbst hinaus wächst. Und zum Vorgehen ist es oft so, ich kenne viele, die anfangen, ein Buch zu schreiben und die schreiben los und schreiben 40 Seiten und das war's. Also bei den 40 Seiten hören die meisten auf zu schreiben. Und was natürlich wichtig ist, wenn ich einen Thriller schreibe, sollte jeder so eine Art Exposé haben, so eine Art Plot, paar Seiten, 5, 6, 7, 8 Seiten, worum geht's in dem Buch? Und dann sagen viele, oh Gott, da muss ich ja die ganze Handlung vorher wissen. Ja, musst du. Und das ist natürlich eine harte Arbeit, dass auch genügend Überraschungen drin sind, das Ganze nicht völlig abgehoben ist, aber auch nicht so, dass man das schon 100-mal gesehen hat. Jetzt wird einer erschossen und hat eine Blechdose in der Tasche und deswegen prallt die Kugel ab oder sowas. Es gibt ja so Klischees, das ging vor 40 Jahren, aber 50 Jahren, aber jetzt nicht mehr. Und ich glaube, viele, die ein Buch schreiben wollen, wissen nicht, welches Genre sie nehmen sollen. Also sie sagen dann, was ist das für ein Genre? Ja, mein Genre ist irgendwo dazwischen. Ja, dann geh mal zu Thalia in die Buchhandlung und guck, wo irgendwo dazwischen ist. Da hast du dann historische Romane, Thriller, Liebesromane, weiß der Teufel was. Aber du hast nicht irgendwo dazwischen. Und wenn ich eine ganz simple Idee sagen sollte, am besten funktionieren Thriller, am besten funktionieren Thriller mit irgendwelchen Gewaltverbrechen und Ermittlern, so komisch das klingt. Und es darf auch nicht zu weit weg sein. Es muss ein bisschen regional, jetzt nicht regional, Krimi muss es nicht unbedingt sein, wobei die auch sehr gut funktionieren, aber nicht zu weit weg. Bisschen darin, die Leserinnen und Leser finden das komischerweise interessant, wenn sie denken, Mensch, da bei dem Etzold passiert genau da ein Mord, wo ich gestern lang gelaufen bin. Das würde mich eher beunruhigen, aber das scheint eine Art von Vertrautheit zu sein, was ich auch nicht ganz verstehe, aber so ist es.
Ich glaube, das ist wirklich die Kunst, sich in so ein, oder das Gefühl für die Zuschauer zu vermitteln, da in diese Welt mit einfließen zu dürfen, so mittendrin zu sein, ein Part dessen.
Ja.
Was mich ja beeindruckt, ist, lieber Veit, du arbeitest gar nicht nur als Autor, sondern hast auch eine Professur im oder für Marketing an der Hochschule Aalen.
Ja.
Und da würde mich mal interessieren, wo liegen denn hier so die Gemeinsamkeiten zwischen dem Storytelling des Autors und des Marketing-Experten?
Ja, das ist eigentlich genau wie du sagst, die Klammer Storytelling. Also einmal Stories erzählen über Bücher, Stories analysieren. Wir haben da auch schon so Experimente, so Neuromarketing gemacht, da kann man die Pupille analysieren, wie spannend finden Leute irgendwelche Webseiten oder Reden, Gesichtsmuskelreaktionen kann man auch feststellen. Da kann man sehr gut feststellen, ob Leute irgendwas doof oder nicht gut finden, ohne dass sie sozial erwünschte Antworten geben. Das ist auch ganz, wenn du fragst, wie fandest du die Rede von deinem Chef? Oh, toll, toll, super. Aber an der Reaktion sieht man dann tatsächlich dieses System, was man nicht manipulieren kann. Das zeigt dann ganz genau, nee, war doch nicht so spannend. Und gleichzeitig helfe ich auch Unternehmen dabei, mit ihrer Story besser verstanden zu werden. Also die Story ist so die Klammer, Storys so analysieren, wie funktionieren die auch im Marketing, Storys anwenden im Schreiben und Storys auch für andere Dinge nutzen, meinetwegen um eine Strategie zu erklären, um eine abstrakte Dienstleistung zu erklären. Also wenn man das alles drei kombinieren will, würde ich sagen, die Klammer ist das Storytelling dabei.
Wir sind ja jetzt, das hast du gerade auch schon gesagt, wir sind hier so ein Business-Kanal und da würde mich total interessieren, in welchen Momenten ist es denn für Führungskräfte ja wertvoll, gute Geschichten erzählen zu können?
Ja, also jeder erzählt ja oder redet vom Fachkräftemangel. Und jetzt beobachte ich das auch bei vielen Unternehmen, die sagen, oh Gott, die ganzen Software-Talente gehen alle zu Tesla oder Apple oder Google. Ja klar, die sind alle viel sichtbarer. Und viele Unternehmen sehen nicht, dass sie auch ihre Führungskräfte auch mal ein bisschen ins Rampenlicht schicken wollen. Weil natürlich will jemand wissen, auch die neue Generation, die man jetzt auch nicht nur noch mit Gehalt und sonst was ködern kann, mit wem arbeite ich denn da überhaupt zusammen? Wie ticken die denn so? Und wenn jemand da präsent ist, auch in sozialen Medien und da auch was Überzeugendes erzählt, was nicht aufgesetzt ist, kann das natürlich schon einen Unterschied machen. Was ich viel noch beobachte, ist, dass oft noch so Allgemeinplätze gesagt werden, wir sind eine People Company, wir sind kundenorientiert, wir sind innovativ. Ich meine, sagt ja keiner das Gegenteil. Sagt ja keiner, wir sind lahmarschig, wir hassen den Kunden und wir...
Wäre aber auch mal...
Das wäre mal differenzieren. Das trifft ja auch auf viele Unternehmen, also nicht auf alle, aber auf einige zu. Will aber keiner sagen, natürlich. Aber insgesamt, klar, aber das differenziert nicht. Da muss ich halt sagen, was genau machst du? Und gerade wenn ich Wettbewerber habe wie Tesla oder Apple oder Google mit viel größeren Budgets, dann darf ich auch tatsächlich die Vorteile, die ich als Unternehmen habe, vielleicht ist es ein regionales Unternehmen, das ist irgendwo da, wo Wohnraum billiger ist oder wo es ein bisschen familiärer ist. Wir wollen ja auch nicht alle nach San Francisco und da irgendwie 80% des Jahresgehalts für Mieter ausgeben. Das muss ich dann auch kommunizieren. Und viele halten sich an Allgemeinplätzen fest und erzählen eben keine Geschichte. Oder sie erzählen das irgendwie so, dass das so aufgesetzt wirkt. Das ist auch mal ganz oft gesehen. Dann versuchen sie da irgendwie Videos aufzunehmen. Und das sieht dann wirklich aus wie, wie irgendwie so eine RAF-Entführung, wo sie dann die Geisel interviewen. Am besten noch mit so einer Zeitung. Es ist der 5. Mai, mir geht es gut. Ich kriege genug Wasser und Brot. Das ist auch, da würde ich sagen, dann lass es lieber ganz. Und da ist die Frage, was ist die Differenzierung? Wie bringe ich das in eine gute Story? Eine Story, die zu der Person auch passt. Und bitte dann auch Leute nehmen, die so ein bisschen kameratauglich sind. Nicht die, die ja überhaupt keine Lust zu haben. Die sollen ihren Job machen, ist ja schön, aber man muss auch nicht jeden vor die Kamera zerren, der da nun wirklich nicht hingehört und dann eher Schaden anrichtet.
Und jetzt haben ganz viele ganz viel Glück, denn wenn man mehr über Storytelling lernen möchte, kann man dich als Coach buchen.
Das kann man auch, ganz genau.
Welche Formate bietest du denn da an?
Ja, es gibt jetzt tatsächlich ein großes Mentoring-Programm. Das ist über ein Jahr und da geht es wirklich um alle Bereiche. Erstmal der eigenen Aufstellung, dann der Strategie des Unternehmens. Wo steht das? Was ist der Wettbewerbsvorteil? Was ist meine eigene Story? Wie überzeuge ich? Was ist mein Elevator-Pitch? Was ist meine Überzeugungsstory? Wie kann ich mit Story-Baukästen die richtige Story finden für Employer-Branding, Strategie, Kommunikation, abstrakte Produkte, Investorensuche? Und dann, wie kommuniziere ich gegenüber den richtigen Stakeholdern? Also erzähl denen, jeweiligen Leuten auch das, nicht das, was sie hören wollen, aber das, was zu ihnen passt. Also wenn ich jetzt dem Eskimo sage, Mensch, das ist so ein toller Kühlschrank, also der hat ein anderes Bedürfnis, da muss ich vielleicht das anders verkaufen. Und dann eben auch noch, wie kriege ich es eigentlich hin, abstrakte Dinge mit Metaphern, Aphorismen zusammenzubauen. Also da werden wir auch, ich glaube, wir verlinken ja auch einige Dinge und das ist ein großes Projekt, was ich jetzt gerade starte und wer das dann durchläuft, der ist eigentlich, was so die eigene Aufstellung, die Unternehmensaufstellung, Strategie und die eigene Story angeht, dann gut gewappnet für die Welt des 21. Jahrhunderts.
Also wenn du mich besser kennen würdest, dann wüsstest du, dass ich sehr selten sprachlos bin, aber es ist nahezu, ich bin total beeindruckt und ich danke dir sehr, dass du bei uns warst. Bis ganz bald.
Danke dir, Kirsti. Bis bald.